ich habe dich ja so als Hörspiel-Theatermacher kennengelernt. Und ich habe natürlich aus den Gedichten, ich glaube aus den Gedichten, was über dich erfahren zu haben, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, vielleicht, weil es auch in deiner Biografie, die so online zu finden ist, gar nicht auftaucht, warum schreibst du Gedichte?
Eigentlich wollte ich immer Gedichte schreiben. Es war das allererste, was ich geschrieben habe, aber es wollte niemand lesen. Also es ist so, ich habe eigentlich schon in meiner Jugendzeit Gedichte angefangen zu schreiben. Und ich glaube, was Gedichte gut machen können, ist, dass es nicht unbedingt ums Schreiben geht, sondern auch um den Sound der Sprache. Also so, das ist etwas, was vielleicht viele Leute nicht wissen von mir. Also ich bin ja Busgeflüchtete, also komme aus einer busgeflüchteten Familie und Deutsch ist meine zweite Sprache. Also musste ich mir die deutsche Sprache als Sound aneignen, der mir komplett unbekannt war. Und so, dass ich immer so, auch bis heute, auch deswegen bin ich dann Hörspielautor auch geworden, arbeite viel mit Sounds, also wo ich mir einfach antrainiert habe, dass als einfach eine Deutsch eine ziemlich gute Beatsprache ist und wo man auch sehr viel, also da steckt auch eine Schönheit dahinter. Es ist so, viele Leute würden natürlich auch sagen, auch gerade auch so ein Linkkreis, Deutsch ist ja eine furchtbare Sprache, so natürlich auch so ist Geschichte. Ich musste natürlich Deutschland lieben und hassen lernen gleichzeitig. Es geht auch darum, jetzt auch gerade auch mit dem Älterwerden, die Fragen in gewisser Form auch einen Frieden zu finden. Mit dem, wenn wir gucken, wie wir eine gemeinschaftliche Gesellschaft in die Zukunft schauen, müssen wir Formen des Friedens finden. Und das war für mich immer eine Herangehensweise durch Sprache, durch Worte, durch menschliche Kommunikation. Und das können Gedichte, wenn sie nicht zu intellektuell sind und ein zu großes intellektuelles Konzept hinter sich haben, stellenweise besser als Prosa. Das vielleicht auch aus Frage des Hörspielautors auch noch so, warum ich Hörspielautor auch bin, viel mehr bin als zum Beispiel ein Prosa-Autor, ist, weil wir nie, das hört man ja vielleicht auch dem Interview auch an, wir sprechen nie in ganzen Sätzen. Und alles, was wir tun, ist unterbrochen, ambivalent und ist eigentlich nie in einem geschlossenen Gedanken. Und das mag ich sehr an Gedichten, das mag ich sehr auch an dokumentarischen Theaterstücken oder Hörspielen. Damit zu spielen, dass wir als Menschen nicht fähig sind, geschlossene, fertige Gedanken auszusprechen zu können.
Das Sprechdenken liebe ich auch. Das lässt genau das zu, macht einen dann aber für den Schnitt wahnsinnig, wenn man vorhat, im Schnitt bündig zu sein.
Ja, total. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, weil wir immer auch so natürlich in Hörspielen oder in den Radiosendungen, die auch du machst, natürlich immer versuchen, eine Story zu erzählen. So, ne? Also so auch dieses Interview wird eine Story sein. Also so von, es wird nie mein komplettes Leben mit allen tollen Sachen, die ich gemacht habe, auch mit ganz vielen furchtbaren Sachen, die ich gemacht habe, abdecken können und in der Gleichzeitigkeit. Und das ist, da steckt vielleicht auch die Tragik letztendlich drin, dass wir, egal wie sehr wir uns vielleicht auch kennen, nie uns ganz begegnen können in dieser Vielschichtigkeit und damit auch dem Makel an uns selbst irgendwie, nie komplett begegnen können.
Dass du früh angefangen hast, Gedichte zu schreiben, hat mir zumindest eins deiner Gedichte aus dem Band verraten. Ja. Du schreibst, dass du sozusagen in St. Pauli am Meldeamt auf den Stufen sitzt und dein Geschrei und machst das mit so einem verschmitzten Blick auf den spätpubertierenden Dante, der mit die typische Teenager-Tiefe sucht und findet.
Der spätpubertierende Dante hat sehr viel traurigen Rock gehört, hat sehr viel Nietzsche gelesen und hat getrauert, dass Gott tot ist. Also ich muss wirklich sagen, mittlerweile, also ich schaue wirklich sehr häufig an diesen Dante hin und muss sehr häufig lachen.
Das ist eine sehr schöne Haltung zu sich selbst, finde ich auch. Also wenn man die erreicht, hat man, glaube ich, einen guten Blick auf sich selbst und ein Leben. Und wenn man darüber lachen kann, ist es umso schöner. Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die eine Antwort auf meine nächste Frage so ein bisschen implizieren, aber trotz alledem, auch weil sie vor allen Dingen für die, die zuhören und das Buch, dein Band vielleicht nicht gelesen haben oder noch nicht kennen, was dir in den Gedichten in meiner Lesart gelingt, ist, mit wenig Text ganz viel zu erzählen, was eben auch Gedichtstärke sein kann, mit einer erstaunlich direkten Sprache für Gedichte, also das, was du gerade gesagt hast, nämlich wenn es nicht zu intellektuell ist oder so oder zu metaphorisch oder sowas, das fand ich gar nicht. Im Gegenteil, fand ich, dass es beim Lesen stellt sich eine intime Nähe zu dir her als Autorenperson, ja, unabhängig davon, wie lyrisch ich oder sowas, bei der ich mich gefragt habe, für wen du diese Gedichte geschrieben hast.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also jetzt mal als spontane Antwort, die vielleicht gar nicht so stimmt, aber who knows. Jetzt würde ich sagen, ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die ich in meinem Leben immer verschwiegen habe. Also es gibt zum Beispiel, jetzt bin ich Festivalleiter des Fluktoplasma-Festivals zum Beispiel, werde verhältnismäßig bundesweit wahrgenommen für die Kunstszene, bei weitem noch nicht, irgendwie bin ich kein Star, auf gar keinen Fall, aber schon. Also, und auch in der aktivistischen Szene werde ich auch wahrgenommen. Aber ich habe mich verrückterweise nie wirklich getraut, darüber zu berichten, dass ich aus einer Kohlefamilie stamme, dass ich eine bootsgeflüchtete Person, also aus ein Kind Bootsgeflüchteter bin. Ich habe mich immer oder lange Zeit dafür geschämt, dass wir nie Geld hatten. Ja, und ich glaube, die Schönheit des Älterwerdens ist, dass so viel Zeit vergangen ist, dass man dann auch darüber schreiben kann. Und ich würde sagen, es ist etwas, ich habe es an die Zeit geschrieben, wofür ich mich immer geschämt habe.
Als es fertig war, also im Sinne dieses Bandes, quasi fertig zur Auslieferung, gab es einen Moment, an dem du dir unsicher warst, ob das in die Öffentlichkeit kommt?
Ja, also es gibt bestimmte Dinge, wo ich bis heute noch unsicher bin. Ich glaube, dass ich in meinem Band versuche zum Beispiel auch, mich wegzubewegen von Menschen, die geflüchtet sind, sind alle per se gut oder per se schlecht, sondern ich habe wirklich versucht, also meine menschliche ambivalente Geschichte reinzugeben, so die voller Gewalt ist und auch natürlich auch voller Liebe, so halt einfach so, aber auch sehr viel Gewalt. Und die Frage, wie man damit umgeht, ist die Frage, und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es einige aus den Communities oder auch vielleicht so aus den aktivistischen, diese Lesart vielleicht gar nicht so mögen. Also es ist so, das, wo ich versuche zu schreiben, Flucht vor dem Krieg, man ist in Deutschland, aber der Krieg hört eben halt nicht auf. Und da wird in die Kinderzimmer und in die Schlafzimmer mit hineingenommen. Und das ist, was ich irgendwie sagen möchte. Ich glaube auch, wo ich mir noch unsicher bin, ist auch, auch aus der aktivistischen Ebene, sagt man so, Unterstützung, wo hört diese Unterstützung auf, wo beginnt sie und wo hört sie auf, und ich glaube, wir brauchen auch zum Beispiel auf der aktivistischen Ebene auch nochmal eine Form von, wie können wir die Menschen, also nicht nur politisch helfen, sondern auch menschlich helfen. Und die Frage von Strukturen, Asylrecht und so weiter ist die eine Ebene. Aber was bedeutet es, wenn langfristig auf der menschlichen Ebene, wie wir zusammenkommen?
Ja, dafür hat zumindest der Klappentext macht eine Klammer auf, wie du sozusagen deine Gedichte oder wie deine Gedichte eingeordnet werden von der Klappentextautorin. Da möchte ich auch unbedingt nochmal drüber reden, weil das so etwas sehr Großes ist. Während die Gedichte selber, und deswegen habe ich dich da so drauf gestoßen, das gar nicht formulieren. Es wird nicht der Gesellschaftsanspruch formuliert, es wird nicht über den Krieg in der Analyse oder in irgendwas gesprochen, sondern er äußert sich in Geschichten, Beobachtungen, Erlebnissen, so als Gedichte, fand ich. Ja. So, und
weil das natürlich auch im alltäglichen Leben ist, also die sogenannte große Politik begegnet einem nicht als Terminologie im alltäglichen Leben, sondern es sind dann plötzlich zum Beispiel das Rauschen, wahrscheinlich hört man das Rauschen von Wasser, der Hafen, man geht vorbei und man denkt an all die Menschen, die im Meer weggeschwemmt worden sind. Und Und dann geht man weiter und dann sieht man was anderes. Das funktioniert nicht so, in einem Block zu denken. sondern es sind immer so diese, es sind Geräusche, es ist der Polizeiwagen, es ist der Feuerwehrwagen, also der dann irgendwie, zum Beispiel meine Großeltern immer, also meine Großeltern hatten immer Angst, also wenn sie zum Beispiel einen Krankenwagen gehört haben, dass es ein Bombenalarm ist. Und das war einfach bis, das funktioniert halt, also so Trauma funktioniert nicht so, dass man in einem linearen Weg denkt, sondern Geräusche, Melodien, aber auch Kommentare triggern. Und das habe ich versucht, in die Gedichte mit hineinzunehmen.
In welchem Zeitraum sind diese Gedichte entstanden? Die umspannen so ein paar Sachen, die bei mir den Eindruck hinterlassen haben, es ist vielleicht was, was ich über sehr lange Zeit angesammelt haben könnte.
Naja, die Frage ist, wie entsteht ein Gedicht? Entsteht ein Gedicht in dem Moment, in dem man es aufschreibt? Oder ist es schon die ganze Zeit in einem gewachsen? Und wenn man es aufschreibt, ist es sozusagen der letzte Moment. Also ich würde sagen, es sind diese Gedichte, also ich glaube, der Semmler-Erton-Kontext zum Beispiel, der Zyklus, der ist vor 2 Jahren in, ich weiß mal, 3 Stunden entstanden. Und der Boat People-Zyklus hat 2 Monate gedauert und der Theaterzyklus war 1 Tag.
Das zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, ja, wenn ich ihn lese. Ja. Das ist tatsächlich was, wo ich da, ah ja, okay. Das hat so was Rageiges, das könnte an einem Tag entstanden sein. Viele, viele Gedanken, die unheimlich schnell raus mussten.
Aber vielleicht die Frage, so wie kann man schreiben? Ich glaube, so wir haben die Vorstellung häufig, dass Schreiben dann in dem Moment so ist wie, also das hört man manchmal von Thomas Mann oder anderen Autoren, dann nicht mir 2 bis 3 Stunden Zeit oder einen halben Tag, das ist die Schreibzeit und alles Mögliche. Aber vielleicht beginnt Schreiben, also vielleicht gibt es eine Meditation des Schreibens davor und der letzte wirkliche Akt des Aufschreibens ist nur das letzte Ding. Und die ganze Zeit wabert es in einem Fluide herum und das ist vielleicht das wahre Schreiben. Und zum Schluss braucht man nur einen Stift und Papier und dann schreibt man es auf. Ja? Also ich würde dann sagen, der Akt des Aufschreibens war genauso, wie ich es gesagt habe. Aber die Gedanken, die in mir gewabert sind, die Worte, die einem, bei, wenn man hier über zum Beispiel, wir sitzen gerade an den Landungsbrücken, einfach an den Landungsbrücken irgendwie immer wiederholt in dem Mund oder so, das ist ein Prozess von mehreren Jahren. Ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil nichts anderes ist zum Beispiel das Gespräch. Ich habe dein Band bekommen, ich glaube, vor 2 Wochen. Es hat die perfekte U-Bahn-Länge für meine Strecken. Ja. Ich habe das dann in meiner U-Bahn gelesen, so auf dem Weg. Und deswegen wächst dieses Gespräch auch schon die ganze Zeit, weil ich sofort den Gedanken hatte, okay, gut, den will ich jetzt mal treffen dazu. Die Klammer, ne? Im Klappentext steht was von einer neuen Form des Humanismus und das Recht ist zu vergessen, das du forderst. Und das sind so lauter Sachen, die natürlich riesengroß sind. Also wir können vermutlich 2,5 Tage genau darüber sprechen. Wenn da steht, neue Form des Humanismus ist das, was du anstrebst. Was ist denn damit gemeint?
Das ist eine große Frage. Ich glaube, also warum ich eine neue Form des Humanismus fordere, ist, dass im Namen des Humanismus ganz viel Inhumanes entstanden ist in den letzten Jahrhunderten. Gleichzeitig gibt es etwas, was ich sehr schätze am Humanismus. Und zwar ist es die allgemeine Menschenwürde. Es ist der Grundsatz der Gleichheit. Und dafür kämpfe ich nicht nur in meiner Literatur, in meinem Schreiben, nicht nur in meiner Festivalarbeit, sondern eigentlich tagtäglich in meinem Sein. Einfach. Und finde es sehr merkwürdig, wenn Leute dafür nicht kämpfen. Und ich glaube so, dass wir deswegen, glaube ich, den Humanismus neu aushandeln müssen. Wir müssen den neu aushandeln. Also wenn ich mir zum Beispiel aus antirassistischen oder postkolonialen Kontexten höre, so, ja, aber Kant kann man nicht mehr lesen, also es ist ein totaler Rassist. Ja, total. Und trotzdem denke ich mittlerweile, aber lass uns doch das nehmen, was so revolutionär ist und es neu aushandeln. Und als gleichberechtigte, gleiche Menschen in gleicher Würde. Und das ist für mich ziemlich wichtig. Ist vielleicht auch entstanden aus der Ebene, Also ein Mensch eben halt, der aus einer sehr armen Familie stammt, in geflüchteten Unterkünften auch aufgewachsen ist, als Gleiche wahrgenommen zu werden, ist mir das sehr wichtig, dieser Gleichheitsgrundsatz und auch, dass ein Leben für alle in Würde zu, nicht nur zu etablieren, sondern das ist eine, ja, dass es alltägliche Norm für uns alle ist. Und das letztendlich, warum ich Humanismus spreche und nicht über zum Beispiel in Deutschland muss es geschehen, glaube ich schon für mich auch als ein Mensch, der sozusagen also hier in Deutschland geboren ist, aber natürlich eine Geschichte hat, also Familiengeschichte, die in Vietnam und dann vorher in auch als mein Vater ist ethnisch Chinese und also natürlich auch so eine per se eine hybride globale Geschichte. Das ist für mich das ist unglaublich wichtig, einen globalen Humanismus auszuhandeln. Mhm. Weil Humanismus ist radikal. Der gilt für alle Menschen, egal wo man lebt.
Und warum war es dir wichtig, dass das auf dem Buch steht? Also weil das ist ja das, was du sowieso auch ausstrahlst mit deinen Aktivitäten. Ja? Also Danti und deine Arbeit ist ja eine Arbeit dafür.
Ich glaube, für mich war es auch wichtig, weil ich glaube, eine der bekanntesten Arbeiten, die ich gemacht habe, ist ja das sogenannte Sonnenblumenhaus, also über Rostock-Lichtenhagen. Und in den ersten Jahren wurde ich so als der, ich nenne es mal, Community-Autor für die vietnamesische Community im Hals gelesen. Obwohl ja ich ja gar nicht aus der vietnamesischen, also so VertragsarbeiterInnen-Community stamme, nie in der DDR, keine DDR-Geschichte habe oder so, wurde ich trotzdem darin gelesen. Und in meiner Festivalarbeit ist es mir genauso total wichtig, meine Arbeit ist keine identitätspolitische Arbeit. Also ich sehe mich als ein Mensch, der sagt, Identitätspolitik, die Kämpfe von Communities sind total wichtig, als ein Teil von etwas viel, viel Größerem. Aber viel, viel im positiven Sinne komplizierten Kampf für eine humanistische Gesellschaft. Und wo identitätspolitische Kämpfe, auch Cancel Culture, sogenannte Cancel Culture, ein Teil wirklich sehr wichtig ist, aber es gibt noch andere Dinge, wo wir des Brückenbauens und von individuellen Kämpfen, die wir auskämpfen müssen. Und dafür kämpfe ich in dieser Gleichzeitigkeit, für diese Gleichzeitigkeit als demokratischen Aushandlungsprozess.
Trotzdem gibt es noch einen weiteren Aspekt, der ganz groß ist. Und zwar habe ich den Claim Recht auf Vergessen das erste Mal gehört im Zusammenhang mit Netzkultur. Ja, also quasi als vor 15 Jahre her oder so, als klar war, dass dieses Internet ja wirklich gar nichts vergisst. Und dass das aber schlecht ist für uns alle, dass das immer da ist, was auch immer da mal reingepackt worden ist. Und da war so ein Jurist und der hatte über das Recht des Vergessens. Und das war das erste Mal, dass ich den Claim gehört habe. Ich bin mir nicht sicher, ob du dasselbe meinst. Bin mir sogar eher sicher, dass du das nicht meinst. Aber wie ist dein Recht aufs Vergessen gemeint?
Ich komme eigentlich aus dem dokumentarischen Theater ja auch. Und da ist diese Forderung, ja, du musst deine Geschichte erzählen. Also es ist wichtig, ihr als Zeitzeugen, ihr als Betroffene, ihr also von Reclaim and Remember, wir müssen Betroffene müssen zu den ProtagonistInnen werden und das ist absolut richtig, absolut richtig. gleichzeitig glaube ich aber auch, dürfen wir Menschen nicht in die Position bringen, weil es ist immer wieder zu erzählen, wenn sie das gar nicht wollen, wenn sie eigentlich wenn sie auch vergessen wollen, wenn sie eigentlich ein menschliches Leben führen wollen und gerne Dinge zurücklassen wollen. Und es gibt ein Recht, es gibt eine moralische Verpflichtung, Betroffene sprechen zu lassen und ihnen eine Bühne zu geben und sie und dann noch mehrere Schritte weiter zu gehen, zu sagen, auch die Frage, wir dürfen sie ja nicht mehr ab einem gewissen Moment müssen sie ja mehr werden als nur Betroffene. Und was ist das, was dann passiert? Und gleichzeitig müssen wir jeden Menschen das Recht einzuräumen, zu sagen, das ist nicht mein Ort. Ich möchte etwas anderes. Und das ist, um als Mensch in Würde zu leben, muss ich bestimmte Dinge zurücklassen und ich muss sie vergessen.
Hat natürlich in unserem Kontext, also im deutschen historischen Kontext, auch eine schwierige Kante, weil dieses Recht zu vergessen fordern ja, also es ja, Praxis gewesen in Bezug darauf, was sind eigentlich zwischen 33 und 45 dein Part gewesen oder der deines Vaters, Opas, wie auch immer, Urgroßvaters, inzwischen wahrscheinlich schon Ururgroßvaters.
Danke, wenn ich da einfach, es gibt vielleicht, ich möchte noch sagen, es gibt das Individuelle, vielleicht auch recht auch zu vergessen, aber es gibt, glaube ich, kein gesellschaftliches und kein politisches Recht zu vergessen. Also so, ich glaube, es können einzelne Menschen zum Beispiel mit Fluchtgeschichte entscheiden für sich. Das ist absolut, finde ich, stellenweise in Ordnung. Aber es gibt kein Recht zu vergessen einer Gesellschaft. Es gibt kein Recht zu vergessen für die zweite Generation, die kommt, die das nicht durchlebt hat. Die muss wieder losgehen und rauskramen. Ich glaube, es gibt eine moralische Verpflichtung der nächsten Generation, unbedingt da nicht zu vergessen, sondern auch genau hineinzubuchen. Und natürlich ist es im deutschen Kontext noch auf jeden Fall aufgrund der Einzigartigkeit, also auch der moralischen Verantwortung von Deutschland, da gibt es kein Recht zu vergessen. Also da bin ich absolut sicher. Aber das spreche ich natürlich auch natürlich aus einer Perspektive der Menschen, also jetzt, also der nächsten Generationen. Also so, ich bin in den 80ern geboren, ich habe kein Recht zu vergessen, sondern ich habe die Verpflichtung hinzuschauen.
Okay, der Band, der ist in vier Teile unterteilt, so grob, ne? Du hast es schon gesagt, ne? Das Boat People, also Teil deiner Familiengeschichte. Dann gibt es einen, der sich mit deiner Mutter beschäftigt oder mit einer Mutter beschäftigt. Dann hast du den schon erwähnt, einen Zyklus Semra Ertan, wo du ein Gedankenspiel implizierst, das ich ganz interessant finde. Und dann die Reform des Theaters, was für mich wie so ein Annex ist an dem Band, weil es so auch so thematisch auf einmal so ein ganz anderer Raum aufgeht und da passieren jetzt so völlig andere Dinge. Vorher habe ich die ganze Zeit so Sachen eingeatmet, wo ich dachte, oh Gott, krass und, oh, und offen und so. Die Auseinandersetzung beispielsweise mit deiner Mutter, wo ich so dachte, das ist was völlig anderes. Und da war ich dort, war ich übrigens auch in der U-Bahn auf einmal so ein bisschen so, ah, puh. Ich konnte sehr viel entspannter die letzten Seiten des Bandes lesen. So.
Freut mich. Ja, weil, für was gedacht.
Auch weil ich zum Theater eine totale Distanz habe. Ja. So. Und gar nicht zu der Frage, wo komme ich eigentlich her und was macht meine Familiengeschichte mit mir? Weil ich glaube, sei denn, du möchtest gleich was einfließen.
Ja, ich glaube, ich möchte was, es ist, was natürlich bei mir total biografisch trotzdem ist, weil ich gehöre zu den ersten Leuten, die in Deutschland, als People of Color, die Theater gemacht haben. Also und zwar auch von sich behauptet haben, wir sind das postmigrantische Theater. Also es ist die Türen einzutreten, uns einzufordern, ich habe das Recht, Theater zu machen, so wie alle hier. So, ich habe ein Recht darauf, die Geschichten so zu erzählen, wie ich sie möchte, so wie es in der Kunstfreiheit auch steht. So, ne? Das ist natürlich bei mir biografisch auch gleichzeitig mit drin. Deswegen ist es am Ende des Buches, weil es natürlich diese ganzen Geschichten sind eigentlich in einer Gleichzeitigkeit. Aber die kann man aufgrund eines Buches, weil ein Buch muss man hintereinander lesen, die Blätter kann man nicht übereinander legen. So. Das kann man in einer Ausstellung nochmal ganz anders zum Beispiel machen, auf einer Wand zum Beispiel. Es ist eine andere Erzählform, dass du einfach in Kapiteln dann hast. Das ist ja natürlich das Verrückte. Das Verrückte an Kapiteln, also an Buch ist, dass es etwas, das dir was vorgaukelt. Es gaukelt dir vor, du kannst etwas hintereinander lesen und gleichzeitig, aber eigentlich passiert alles gleichzeitig. Und das ist so, dass die Reform des Theaters ist so, also ich gehöre zu den Menschen, die eine totale Reform des Theaters braucht und auch natürlich auch die Freiheit zu sagen, ja, dann reiß doch mal diese Mauern ein. Wenn diese stellenweise rassistischen Institutionen, also so mit einer rassistischen, also Geschichte, also nicht reformierbar sind, dann reiß doch die ein, sonst etwas. Aber als auch um etwas Neues zu eröffnen, also auch vielleicht auch für den Kampf eines neuen Humanismus. Vielleicht ist der alte Humanismus nicht reformierbar.
Ja, die Theaternummer, die gucken wir uns auch nochmal an. Wobei ich bin jetzt mal, ich hebe diese Gleichzeitigkeit auf und folge der Struktur des Bandes. Und habe für Boat People, wir haben uns gerade auch hier dieses Dankmal angesehen, was in deinem Buch auch gleich am Anfang vorkommt, auf der Rückseite und zweimal auftaucht als Gedicht. Übrigens, ich komme ja aus der DDR, ne? Also ich bin da geboren. Und die vietnamesischen Vertragsarbeiter, die sind uns ja im Alltag überhaupt nicht begegnet. Aber es war klar, dass das unsere Brüder und Schwestern sind, als den Kommunismus anstrebende Gesellschaften. Jetzt steht auf dieser Danksagung sozusagen, dass die Leute dankbar sind dafür, dass sie dem Kommunismus entflohen sind und gerettet worden sind davon. Mich hat das sofort durchfahren. Also so ganz, so ein ganz tiefer Impuls von, hä? Moment mal, das ist irgendwie befremdlich, dass die dankbar sind, dem Kommunismus entflohen zu sein. Diese Ambivalenz, kannst du damit was anfangen? Weil ich kann es nicht mal auflösen, aber es ist so
total
gelernt.
Ich glaube, was du ja natürlich beschreibst, ist natürlich auch, das ist eine totale deutsche Geschichte, was wir gerade hier beschreiben. Und zwar, also wir haben eine deutsch-deutsche Geschichte und eine vietnamesisch-vietnamesische Geschichte in Deutschland. Und zwar entlang einer Ost-West-Ebene, beziehungsweise in Nord-Süd für Vietnam. So. Ein Großteil der Menschen, die in der DDR gekommen sind, die waren Nordvietnamesinnen. Nicht alle, aber ein ganz großer Teil. Und ein ganz großer Teil der Bootsgeflüchteten kamen aus dem Süden. Und die Menschen, die, es wird zum Beispiel auch eine westdeutsche Linke hat häufig also Ho Chi Minh oder den antiimperialen Kampf als eine Siegesgeschichte erzählt. Aber jede Siegesgeschichte produziert auch Opfer, produziert Ungerechtigkeiten und Gewalt. Und das ist hier genauso. Also die meisten, der sogenannten Wiedervereinigung Vietnams, des Nordens mit dem Süden, also wir haben eine doppelte Wiedervereinigungsgeschichte in Deutschland, wenn wir über Communities sprechen, also sehen wir Menschen aus dem Süden, die in dem ehemaligen Staat Südvietnam, man kann über den Staat denken, was man möchte, er war ungerecht, auf jeden Fall, aber es gab natürlich auch Menschen, die auch natürlich Angst vor den Kommunisten hatten. So, und vor Enteignung, vor Angst vor Einschränkung der Religionsfreiheit. Dann auch natürlich Angst von vielen, vielen, vielen Menschen, eben halt in Umerziehungslager zu kommen. Weil die Forschung da drin ist unglaublich schlecht. Aber es gibt Zahlen bis in die Hunderttausenden Menschen, die in Umerziehungslager gekommen sind und da entweder Furchtbares erlebt haben oder auch da eben halt gestorben sind. Und aus dieser Geschichte, also auch vielleicht auch nochmal die andere Sache, auch dass während des Krieges zwischen Nord und Süd natürlich auch jede einzelne Boat People-Geschichte kennt Foltergeschichten, und auch Ermordungsgeschichten durch die kommunistische Armee, was eventuell oder in jedem Krieg passiert, aber natürlich im Kalten Krieg politisch total aufgeladen ist. Und das ist halt, glaube ich, so, was wir hier auch sehen, dass wenn man mit vielen Bootsgeflüchteten halt spricht und wirklich nicht nur so oberflächlich spricht über Danke Deutschland oder so etwas, sondern wirklich versucht in die Geschichten zu kommen, hat jede einzelne Familie, kennt diese Folter, stellenweise auch Erhängungsgeschichten. Es gibt die Geschichten, wo Leute die Zunge abhacken, also Verstümmelungsgeschichten und so. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, in Deutschland sowohl von der westdeutschen Linke als auch von der ostdeutschen Linke, ja, es findet im Narrativ nicht statt. Das findet, wenn, im Narrativ statt, einer konservativen also deutschen Geschichte. Und nicht ohne Grund ist es in Norddeutschland, aber insgesamt in der BRD, sind es nicht die Linken, die Bootsgeflüchteten sozusagen helfen, sondern die CDU. Es ist Ernst Albrecht in Niedersachsen. Es sind viele christliche, zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Kapanamur. Es sind, sind auch viele Christinnen dabei, die nach Deutschland eben halt, also in die alle Welt auf Booten halt fliehen. Sehr viele Jesuitinnen, die von Vietnam nach, dann in die BRD halt, also erstmal auf ein Boot flüchten und dann unter anderem in die gesamte Welt dann kommen, also und unter anderem in die BRD. Sodass wir hier auch eine getrennte Geschichte haben, und zwar Menschen, die in einem antikommunistischen Staat aufgewachsen sind, auch eine Geschichte haben von Menschen, die gegen Kommunistinnen auch ankämpfen, stellenweise Soldaten, die dann in das Westdeutschland kommen und ihm halt auch von der westdeutschen Konservativen auch sehr empfangen werden. Und gleichzeitig als Verlierer des Vietnamkrieges dann in einer größeren Geschichte eingebettet werden, als sozusagen nachträglich haben sie sozusagen gewonnen im großen Kalten Krieg, als der Kommunismus dann untergeht. Sozusagen in der Form. Mit dem Mauerfall hier in Deutschland. Und dadurch eine umgekehrte Siegesgeschichte plötzlich haben. Ist eine sehr verrückte Geschichte, die, glaube ich, sehr befremdlich ist, wenn jemand in der DDR aufwächst. So ist, weil da die Geschichte komplett andersherum erzählt wird. Und das zeigt aber auch die Brüche einer solchen Geschichte und auch in Deutschland die Brüche von Community-Geschichten.
Aber was vielleicht gemeinsam ist, zumindest lese ich das aus dem, was du zum Teil geschrieben hast und auch was du gesagt hast, das Ankommen in Deutschland war trotzdem, glaube ich, egal, ob in der DDR, wo das ja eher interniert und völlig abgekapselt von der Gesamtgesellschaft passiert ist und das auch bis heute genauso merkbar ist. Ja, also das vietnamesische Leben spielt sich nicht in dem ostdeutschen Leben ab, in meiner Wahrnehmung und Erfahrung. Und auch hier ist es ja, also sozusagen in Westdeutschland, ist die Frage, wie seid ihr sozusagen auch hier angekommen, außer freundlich aufgenommen zu werden im Sinne von Geflüchtete, Boat People, ihr dürft hier leben. Wie hat das Ankommen da stattfinden können?
Also ich würde sagen, das ist ein ganz klares Jein. So, das war ja auf der einen Seite, würde ich sagen, ja stimmt, es war verhältnismäßig abgekapselt. Und gleichzeitig hat es, also als 2015, 2016 gesagt wurde, so wie, also ein Patensystem, von ehrenamtlichen Systemen, das ist absolut unmöglich, irgendwie für Bootsgeflüchtete in Deutschland zu organisieren, dachte ich so, aber es hat es doch einfach für die Bootsgeflüchteten in Vietnam gegeben. Also das Verrückte ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bootsgeflüchtete jetzt und Bootsgeflüchtete eben halt in Ende der 70er, Mitte der 80er Jahre. Es war die erste sozusagen...
Wir lernen zwei Dinge. Für ein Interview an der Elbe sollte man nicht hinter der Regmas sehen, weil das die Wendestelle der Barkassen ist. Und diese total bekloppten Mississippi-Dampfer sind auch sehr laut.
Ja. Ja, aber so, das Verrückte ist, wir wurden halt als AntikommunistInnen und auch als Freund im Kapitalismus von der CDU sehr aufgefangen. Wir waren die Privilegierten unter den Unterprivilegierten. Uns gibt es per se, also die sozialistische Erzählung in Vietnam ist, niemand ist vor dem Kommunismus geflohen, alle fanden es ganz toll. Das bedeutete, bis in die 90er Jahre hinein hat es uns nicht gegeben. Unsere Geschichte hat es nicht gegeben. Zu einem deutschen Pass zu bekommen, schnell einen Ausbildungsplatz zu bekommen, war für viele bootsgeflüchtete Menschen aus Vietnam eigentlich nicht das Problem. Anders als heutzutage von vielen bootsgeflüchteten Menschen. Und ich würde sagen, da steckt ein ganz klares antimuslimisches Kalkül da drin, also antimuslimischer Rassismus. Das hat es bei uns nicht gegeben. Und daher würde ich sagen, es ist ein ganz klares Jein. Wir waren die Privilegierten unter den Marginalisierten. Und natürlich sage ich das natürlich auch da drin, es war natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit.
Und das merkt man eben auch aus den ersten Gedichten sehr deutlich, weil man kommt da nicht umhin innerhalb, also das Wort Trauma steht quasi so unsichtbar in Wasserzeichen auf jeder Seite dieses Zykluses. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass es ganz schnell einhergeht mit nicht der direkten Beschreibung, sondern dass das, was ja jetzt langsam durchsickert und angenommen wird, dass ein Trauma nicht bei einer Person bleibt oder bei einer Generation, sondern dass es weitergegeben wird und dass es sich unbewusst quasi tradiert in unterschiedlichen Ausführungen. Das habe ich wiederentdeckt in deinen Gedichten und habe mich gefragt, wie stark das sozusagen aufgrund von Analyse passiert, dass du das schreibst oder erleben eigentlich?
Beides. Also ich glaube, sehr viel wurde ich in meinen Gedichten, also sehr stark von jüdischen Autorinnen beeinflusst. Also von Hilde Domin, Rose Ausländer, die auch über Flucht, Exil und Umgang damit das ist das Kernthema. Und als zweites, weitere Person, die mich also sehr stark beeinflusst haben, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen und sehr stark von Menschen, die aufgrund der Jugoslawienkriege nach Deutschland gekommen sind, waren die ersten Künstlerinnen, die ich in meinem Leben getroffen habe, waren Künstlerinnen nach Sarajevo. Die haben mich ausgebildet. Es ist meine erste Theaterschule. Das waren kriegstraumatisierte Menschen, aus kriegstraumatisierte Künstlerinnen aus Sarajevo. Die haben mich mit 16 bis 18 ausgebildet in Kunst. Ich hatte das Glück, schon auf eine, also schon auf Generationen von Menschen, also so aufbauen zu können, also die, die sich mit solchen Themen von Trauma, intergenerationaler Weitergabe von Trauma schon ja mit beschäftigt haben. Und ich konnte dadurch auch andocken, ja, also innerhalb eines deutschen Kontexts, und habe versucht, diese Formen, diese Ansätze von Sprache, vielleicht auch mit einer vietnamesischen Bootsgeflüchteten, also in einen Dialog zu treten. und auch vielleicht auch diese Tradition aus einer anderen Perspektive weiterzuführen.
Und das machst du eigentlich durch die drei Zyklen, durch die ersten drei Zyklen, auch wenn diese unterteilt sind und Überschriften bekommen haben, sind die verschiedenen Arten des Umganges und der Entwicklung der Person, die erzählt, gut ablesbar. Und trotzdem, es kommt immer wieder auf etwas zurück, was zumindest für mich als Lesenden sagt, okay, das hat immer noch, es erzählt dieselbe Geschichte, ja. Also so nur fort, so auf eine Art und Weise. Aber auch die Roughheit, du hast das vorhin gesagt, ne? Also das ist nicht anschmiegsam und das ist auch scharf mit sich selbst. Also es gibt so eine Zeile, ich wünschte, hier wäre Krieg oder so ähnlich. Ne? Das liest man so und schluckt so ein bisschen, weil das auch relativ unvermittelt aus den Texten kommt. Mhm. Ja, also es ist auf einmal nicht nur ein Trauma, sondern es ist auch eine Wut gegenüber der Rolle hier, sage ich mal, also sozusagen hier angekommen.
Vielleicht genau in dieser Zeile, es sagt ja in diesem Gedicht, also so die Mutter, die im Schrank lebt, ja. Sagt, ich wünschte, ja, ich wünschte, es wäre Krieg, damit du verstehst, wer ich bin. Und das ist etwas, was vielleicht, weil ich sage, dieser intergenerationale, also Konflikt, aber auch das intergenerationale Nichtverstehen, also von der zweiten oder dritten Generation, die nicht das Gleiche durchgemacht haben, was völlig anderes, und dass sie einander per se nicht verstehen können, weil sie eben halt keine intergenerationale lineare Geschichte haben. Und einfach auch eine Tragik, so man tut, also die erste Generation tut alles dafür, dass der zweiten Generation sozusagen gut geht oder so. Vielleicht haben sie deswegen auch Flucht, Tod, Vergewaltigung durchgemacht. Und die zweite Generation wird es per se nicht verstehen, weil der Wunsch sich erfüllt hat. Und das ist, glaube ich, eine totale Tragik.
Das sind die Sachen, die ich mit sehr intim meinte, also die sich sehr intim lesen. Ne? Also eine Auseinandersetzung mit Mutter. Ich als jemand, der, ich würde sagen, das Glück hat, eine recht gute Beziehung zu den Eltern zu haben und auch zu meiner Mutter eine recht stabile Beziehung. Habe mir dabei vorgestellt, wenn ich so Gedichte schreiben würde und die raushauen würde und schreibe die mit auch noch meiner Mutter über, wie die wohl lesen würde. Und was also wie dieser vielleicht therapeutische Ansatz bei ihr ankommt. weiß ich nicht, ob ich dir die Frage stellen kann, aber ich habe mich schon, also wegen dieser auch interpretationsmöglichen, sage ich mal, also ziemlich deutungsmöglichen Mutterzuschreibungen und auch die Beschäftigung und dieses Abarbeiten an etwas, wo vorher schon klar ist, okay, hier geht es auch um eine traumatisierte Person, um eine Person, die zu Hause Lehrerin war und hier putzen darf.
Ja.
So, also was ja auch eine ganz klassische Migrantinnen-Erfahrung ist. Mhm. Der Professor ist hier Putzkraft, Punkt.
Ja. Mhm.
So, ne? Und take it or leave it. Das ist so irgendwie so die Situation.
Vielleicht fangen wir an. Ich habe angefangen zu verstehen, dass es schon wahrscheinlich ein Albtraum vieler Eltern ist, wenn die Kinder Künstler werden. Und zwar nicht nur, weil sie dann finanziell Probleme bekommen oder sonst etwas, sondern weil dann plötzlich alles eventuell rauskommen kann oder so etwas. So, ne? Und das ist vielleicht auch so, und da muss ich auch sagen, ja, auf der individuellen Ebene kann ich das sehr gut verstehen, aber auf einer, und da bin ich sagen, so, es gibt, was ich vorne meinte, es gibt vielleicht das individuelle Recht zu vergessen, aber das strukturelle, intergenerationale Vergessen, da gibt es kein Recht. Das muss offengelegt werden, bevor die Geschichten vergessen werden. Und ich glaube, so, das ist vielleicht auch die Tragik, aber auch die Verpflichtung von Kunst. also so die Brüche, Trennungen und aber auch Formen des Wiederzusammenfinden zu erschaffen. Weil auch ein Bruch ist auch eine Form von Neuaushandlung von Beziehung und Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, ohne auch historisch, ohne die Brüche von Nachkriegsgenerationen würden wir sehr viel vergessen haben heutzutage. Und ich glaube, da verrückterweise sehe ich mich auch in, vielleicht auch sehr fragwürdig, was ich vielleicht sage, aber ich kann mich stellenweise viel mehr verbinden mit einer Nachkriegsgeneration in Deutschland häufig, als mit der Generation der 80er Jahre, in der ich aufgewachsen bin, also so, der ich einfach bin, also als 84er Jahrgang, weil ich bestimmte Prozesse verstehe, wo Leute versuchen, mit Vehemenz zu vergessen, aber auch da auch die Verpflichtung, wie mich sehr andocke, immer halt gegen dieses Vergessen anzukämpfen. Aber vielleicht ist auch Streit und Wut auch einfach Empathie, die nie einen Ort gefunden hat. Und da finde ich Kunst eine total einen schönen Moment, damit Aushandlungsprozesse zu machen. Also wenn wir jetzt so theoretisch sprechen, ich bin sehr begeistert von der Aussage, ich habe vergessen, welcher Soziologe das war. Ich glaube, Tönnies war das. Also Streit ist eine Form von Vergesellschaftung. Und für mich ist es auch in der Kunst sehr wichtig, Streit zuzulassen. Und zwar als eine Form von Vergesellschaftung, um damit Aushandlungsprozesse anzustoßen. Denn ich glaube, es gibt auch ein Recht, nicht nur der ersten Generation zu vergessen, sondern auch ein Anrecht der zweiten Generation, eigene Formen der Verarbeitung zu finden.
Und aber auch, und das ist, glaube ich, da entsteht das Problem, am Ende brauchst du ja vielleicht für das Verständnis deiner eigenen Situation, deiner eigenen Geschichte, brauchst du wieder die Geschichte der Generation davor. Das heißt also, der Moment des sich damit auseinandersetzen, es kommt so oder so, wenn es eine Generation danach gibt, denen keine folgt, dann vielleicht nicht. Aber in der direkten Familienfolge wirst du ja irgendwann über kurz oder lang darauf gestoßen, was war denn eigentlich.
Und ich glaube auch, das wird auch uns passieren. Auch die Generation, die jetzt folgt, wird auf uns genauso schauen. Und ich glaube, dieses Recht, hoffe ich, werde ich die menschliche Größe genug haben, es meinen Kindern also auch zu geben.
Okay, wir machen an der Stelle einfach Schluss, weil du los musst. Und wir müssen mal gucken. Ich hätte ja Lust, noch weiter mit dir zu sprechen.
Vielleicht
setzen wir es einfach fort,
ja,
später mal. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute erstmal.
Danke dir auch.